Ich möchte 10 Leute ganz besonders begrüßen. Das sind nämlich die Teenager, die Abschluss des biblischen Unterrichtes feiern. Die waren 2 Jahre lang in einem biblischen Unterricht. Also alle 14 Tage haben wir uns getroffen, haben auch ein paar Freizeiten mitgemacht, miteinander erlebt. Ich glaube, das waren immer so kleine Höhepunkte für euch. Und worum ging es? Es ging darum, in die Religionsmündigkeit hineinzukommen. Das ist das ganz große Thema, klingt so ein bisschen technisch. Aber mit 14 Jahren wird man in Deutschland religionsmündig. Ob Gott auch so ein ähnliches Altersdatum im Kopf hat mit Religionsmündigkeit, weiß ich nicht. Aber irgendwann fängt das an, dass Gott sagt, so, weißt du was, ne? Du warst Baby, dann warst du irgendwie Kleinkind, dann warst du Kind und jetzt bist du in einem Alter, da hast du schon ziemlich alle Sinne beieinander. Lass uns mal über das Thema Glauben reden. Und jetzt kriegst du eine Unterweisung und auch damit ein Stück weit eine Verantwortung. So, und wir machen das, dass wir sagen, gut, dann beschäftigen wir uns 2 Jahre lang mal mit religiösen Themen. Und heute ist der Tag, da werdet ihr aus dem Unterricht entlassen. Und wir sagen, hey, jetzt seid ihr religionsmündig. Und viele Leute freuen sich mit euch, eure Eltern sind da, Großeltern, Freunde sind mit da, um das so ein bisschen auch mit dem so einem Rahmen zu geben und zu sagen, hey, wir freuen uns mit euch, dass ihr das gemacht habt, dass ihr diese Verantwortung auch irgendwie jetzt schon mal übernommen habt und reingewachsen seid. Und nicht einfach gesagt, ist mir egal, sondern, das muss ich sagen, ihr habt echt super bei der Stange gehalten. Es gibt auch eine Anwesenheitsliste übrigens, ja. Und die sieht bei allen ganz passabel aus. Also muss man wirklich sagen. Also das, ihr wart wirklich regelmäßig dabei und nicht nur anwesend, so körperlich, sondern habt super mitgearbeitet. Ja, wir haben vor 2 Jahren mal ein Foto gemacht. Vielleicht sehen wir das nochmal. Ja, also jetzt ist nicht keine 12 Jahre her, sondern nur 2 Jahre. Ja? Ja, sind sie nicht süß? Ja. Da ist noch ein Kollege von mir drauf, ein lieber Kollege, der Bernd Ehle von der Baptistengemeinde. Wir haben das zusammen gemacht. Letzten Sonntag hatten wir dort schon die Absolvierung und der Bernd ist aber heute nicht mit dabei. Ja, aber ihr seid alle mit dabei. Super, oder? So, jetzt gucken wir uns, haben wir ein aktuelles Foto? Aus der jüngsten Vergangenheit? Fast ähnlich. Also wenn ich mir das so richtig angucke, irgendwie, das kann nicht länger als 10 Minuten alt sein oder so. Ja, haben wir vor dem Gottesdienst gerade noch draußen gemacht, aber da sieht man schon, da ist was passiert und nicht nur äußerlich, sondern das kann ich Ihnen sagen, da ist auch innerlich enorm was passiert. Ich sage das nochmal, ich habe das sehr zu schätzen gelernt, wie sehr ihr euch auch mal mit dem Durchhänger, ist klar, aber doch dabei wart, euch auseinandergesetzt habt und was bei euch alles im Kopf heute schon abgeht. Das ist wirklich unglaublich. Ihr seid wirklich, habt die Lampe angeknipst da oben. Das ist richtig, richtig schön. Und sie kriegen nachher auch noch ein bisschen was davon mit. Wir werden sie reinnehmen in so ein bisschen typischen biblischen Unterricht für alle. Ja, also wird so eine kleine Wiederholung von ihrem Konfirmandenunterricht damals sein, so eine kleine Auffrischung, so reloaded oder so, ne? Und wir machen das miteinander. So, jetzt bitte ich mal alle BUler zu mir mit auf die Bühne zu kommen. Ja, kommt mal ruhig auf die Bühne. Ich glaube, wir haben hier schön Platz und stellt euch mal so ein bisschen im Halbkreis auf. Wir wollen euch mal mit in so einen biblischen Unterricht hineinnehmen. Es geht um Religionsmündigkeit. Das heißt, es geht um Nachdenken, sich selber mal kennenlernen, auch so was denke ich eigentlich, auch eine Meinung zu finden. Ja, das muss man ja auch finden. Das hört ja eigentlich nie auf. Und also haben wir es so gemacht, wir haben uns ein Thema rausgesucht. Das heißt, ihr habt euch ein Thema rausgesucht. Also das Thema habe ich nicht ausgesucht, sondern ihr habt euch das Thema ausgesucht. Welches Thema ist es?
Im Glauben bleiben.
Im Glauben bleiben?
Christ bleiben und Christ werden.
Ja, Christ bleiben, Christ werden. Also, worum geht es eigentlich so beim Christsein? Ne? Was sind so die Kennzeichen eines Christen? Wann ist ein Christ ein Christ? Was macht Christsein eigentlich aus? Ich fand es total interessant, dass euch dieses Thema ausgesucht hat, weil es ist kein Randthema, sondern es ist ein total zentrales Thema. Wann ist eigentlich ein Christ ein Christ? So, und jetzt sehen Sie diese hübschen Menschen hier und ich finde, wir fangen mal damit an, dass ihr euch kurz mit Namen vorstellt und ja.
Ich bin Linda.
Ich bin Tabitha.
Ich bin Inessa.
Inessa. Jetzt muss man einmal eine Pause machen, ne? Schon so viele schöne Menschen und Namen gehört.
Ich bin Luisa.
Ich bin Caroline.
Ich bin Julia.
Ja, und damit haben wir die Mädchen schon durch. Tolle Truppe, ne? Und glücklicherweise haben wir noch ein paar Kerle dabei gehabt.
Ich bin Jonas.
Michael.
Samuel.
Immanuel.
Samuel und Immanuel. So, und beim Immanuel bleibe ich gleich stehen, weil der Immanuel kriegt jetzt gleich das Mikro. Wisst ihr was, ihr müsst nochmal alle so einen Schritt nach vorne treten. Das ist sowas ganz Typisches. Die sind so bescheiden. Ihr habt so bescheidene Kinder, das glaubt ihr gar nicht. Die sind immer gerne im Hintergrund. Dabei sind die so klasse. Wir müssen mal gucken, dass sie in den Vordergrund treten auch. Das ist ganz wichtig. So, wir starten damit, dass es hier so eine Art Sprechmotette gibt. Wann ist ein Christ ein Christ? Jetzt muss ich dazu sagen, das ist nicht unbedingt unsere Meinung, sondern wir haben einfach mal so Thesen aufgestellt. Das ist auch nicht die Meinung von Herbert Grönemeyer. Das sage ich deshalb, weil der hat ja mal ein Lied gemacht, ne? Wann ist ein Mann ein Mann? Und das haben wir so ein bisschen abgeändert, wann ist ein Christ ein Christ? Denn Sie kriegen den Text hier angezeigt. Gehe ich mal von aus, dass das klappt. Damit ihr so ein bisschen so einen Text mitverfolgen könnt. Und da gibt es eine Wiederholung, immer so dieser Refrain, wann ist ein Christ ein Christ? Und dann könnt ihr gerne mitsprechen. Wann ist ein Christ ein Christ? Die machen das immer so ein bisschen kräftig. Ne? Immanuel, und das Mikrofon ist dein Freund. Das weiß er. Mikro ist Freund, ist nicht Feind. Ne? Und ihr habt ja alle ein bisschen Humor. Ne? Also ist ja Satire und Religion, ist ja kein leichtes Verhältnis. Ja, da kann man sich ja oft sind religiöse Menschen so fürchterlich humorlos, weiß ich gar nicht, wie das kommt, weil Gott hat garantiert Humor. Und von daher, nehmt das jetzt nicht alles so eins zu eins, mal irgendwie mal die Kiste in Gang zu bringen da oben, ne? Wann ist ein Christ ein Christ? Okay, also ich gebe ab.
Christen nehmen.
In den Arm.
Christen geben.
Geborgenheit.
Christen weihen.
Heimlich.
Christen brauchen.
Christen
sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Kaufen Christen,
Frauen,
stehen Christen,
stehen
baggern Christen,
die Blöde,
lügen Christen,
am Telefon.
Christen überzeugen durch ihre Glauben und ihre Lässigkeit. Christen haben schwer, außen hart,
und innen
werden als Kind.
Schon auf Christ geeicht.
Wann ist ein Christ ein Christ? Christen sind
mutig.
Christen sind Christen können,
alles.
Christen kriegen,
Herzinfarkt.
Müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Christen haben schwer,
leicht.
Außen hart,
und innen
werden als Kind.
Schon
wann ist ein Christ ein Christ? Führen Christen,
Kriege.
Sind Christen schon,
als Babyblau.
Rauchen Christen,
Reife.
Sind Christen,
schlau.
Bauen Christen,
Raketen.
Machen Christen.
Genau.
Wann ist ein Christ ein Christ? Kriegen Christen? Kriegen Christen? Sind Christen? Sind Christen?
Etwas sonderbar.
Christen sind so verletzlich.
Christen sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Christen haben schwer.
Nehmen's
leicht. Außen hart.
Und innen ganz weich.
Werden als Kind?
Schon auf Christ geeicht.
Wann ist ein Christ ein Christ?
So, dann könnt ihr euch erstmal wieder hinsetzen. Vielen Dank dafür, dass er uns so ein bisschen schon mal reingeht. Wann ist ein Christ ein Christ, ne? Und ich bin davon überzeugt, da waren so Aussagen bei, wo sie sagen, oh nee, also geht gar nicht. Und beim zweiten Überlegen denkt man, oder etwa doch, führen Christen Kriege? Sag ich mal, erstmal geht gar nicht. Und dann denkt man gleich, dass sehr wohl im Namen des Christentums auch Kriege geführt wurden und noch werden, so, ne? Also, wann ist ein Christ ein Christ? Was macht Christ dann eigentlich aus? Also mir ging auch besonders diese Zeile nach, sind Christen schon als Baby blau? Da habe ich gedacht, na, blau, ich hätte wahrscheinlich so gedichtet, sind Christen schon als Baby grau? Es gibt so viele graue Christen, ne? Irgendwie so ein bisschen farblos, finde ich das immer. Ne? Vielleicht auch, weil Gosche und ich so ein bisschen bunt sind, ne? Weiß ich auch nicht, ne? Oder? Aber manchmal denke ich so, sind Christen schon mal so grau? Ne? Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, schon mal ins Thema reingekommen. So, jetzt haben wir was Nächstes vorbereitet. Wir nähern uns so ein bisschen der ganzen Geschichte. Jetzt in dem nächsten Part seid ihr alle gefordert, mitzumachen. Ja, biblischer Unterricht, da muss man auch arbeiten. Sie werden, das wird gleich erklärt werden, Sie kriegen Zettel, Sie kriegen Stifte, müssen ein bisschen überlegen, ein bisschen was aufschreiben und ich bitte mal Samuel nach vorne und deine Mannschaft, ich weiß nicht, wer noch mitmacht, ihr erklärt uns das.
Ja, genau. Also wir haben einen Fragebogen vorbereitet und wenn Sie wollen, können Sie den da auch ausfüllen zu einem Bild, das Sie jetzt gleich wahrscheinlich auf dem Bildschirm sehen. Ich werde das auch gleich mal noch überschreiben. Und wenn Sie wollen, können Sie den eben ausfüllen. Wir werden dann später einfach mal, sagen wir fünf, also wir werden alle einsammeln und dann circa fünf vorlesen. Ja, viel Spaß. Ja, also das ist der Jan. Der trägt zum Beispiel unten an der Hose eine Klobürste. Da kann jeder sich mal zu denken, so, wofür das steht. Dann hat er einmal zum Beispiel einen Jesus lebt Sticker. Und dann wirft er auch Geld weg, denke mal zum Spenden oder so. Dann hat er auch noch eine Bibel in der Hosentasche und auch einen Terminkalender.
Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Man denkt, das ist doch eine einfache Frage. Und sitzt man davor und das mal so, sich da mal festzulegen, ne? Nicht nur so, ja, könnte irgendwie so, ne? Mal, ja.
So, also wir haben uns jetzt drei Zettel ausgesucht. Mein Mikrofon ist das Freund. Der Freund, was? Also, kann man anhand der äußerlichen Merkmale festmachen, dass Jan Christ ist, eventuell durch die Bibel? Würdest du Jans christliche Symbole tragen? Ja, ohne Begründung. Was macht deiner Meinung nach einen Christen aus? Die drei wichtigsten Aspekte sind, ich will abnehmen, er aber soll zunehmen. Okay. Nächstenliebe. Ich hoffe mal, dass ich das richtig gelesen habe, ansonsten wäre das jetzt etwas, Also, bei der ersten Frage ist jetzt wieder ein Nein. Würdest du Jans christliche Symbole tragen? Ja, weil sie auf einen Christen vermuten lassen. Und die drei wichtigsten Aspekte sind Vertrauen auf Gott, öffentliches Bekennen und lebendige Beziehung. Kann man anhand der Äußerlichkeiten festmachen, dass Jan Christ ist? Vielleicht. Würdest du wie Jan christliche Symbole tragen? Ja, weil Schmuck wie Ketten, Ringe und Armbänder tragen wir nicht alleine Krone? Oh ja, das ist schön, das stimmt. Was macht deiner Meinung nach einen Christen aus? Die drei wichtigsten Aspekte, Liebe untereinander, Herzenthaltung, lebendige Beziehung zu Gott.
So, ich vermute mal, so sie kommen im Denken immer mehr, das wird immer ein bisschen dichter, ne? Dass man selber denkt, ja, was ist es denn nun? Und woran kann man es festmachen? So, jetzt ist auch eine Mini-Predigt hier vorbereitet worden. Da freue ich mich sehr drauf. So alles, was so eine Predigt braucht, Bibel, Verse, eine bildliche Verdeutlichung. Und das habt ihr euch alles selber ausgedacht. Bin ganz, wie immer wieder ganz, ganz gespannt.
Also eben habt ihr ja schon alle ausgefüllt, was für euch wichtig für einen Christen ist. Jetzt haben wir noch drei Bibelstellen rausgesucht und wir haben hier so eine Weinrebe gebastelt, um das nochmal zu verdeutlichen. Und in Sprüche 3, Vers 5 bis 6 steht, verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Mit diesen zwei Versen ist halt gemeint, dass egal, was uns auch unser Verstand sagt, dass wir immer auf unseren Vertrauen auf Gott hören sollen und dass wir dann auch auf dem richtigen Weg ankommen.
Okay, ich habe jetzt so die nächsten Verse und zwar das, was ich vorlese, steht in Johannes 15, Vers 1 bis 6 und da geht es um den Weinstock und die Reben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen, genau wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen verbildlichen. Und da steht ja, wer nicht mit mir vereint bleibt, wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Und wir haben da ja so Weintrauben, also so Reben. So, und die fällt dann zu Boden und bringt halt keine Frucht mehr. Und er sagt ja auch, er reinigt uns und dann werden wir halt fruchttragende Reben sein. Und das stellen wir auch einmal kurz bildlich dar. Und es ist ja auch so ein bisschen wie bei Blumen, wenn man halt die Blume gießt, dann wächst sie halt und blüht auf. Und wenn man sie abschneidet, fällt sie halt zu Boden und vertrocknet. Also, und das ist halt mit der Rebe genauso gemeint. Ja.
Ich lese aus Galater 5, Vers 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die inneren Früchte sind in einem drinnen, wenn man mit Leib und Seele Christ ist, aber nur die besten Dinge wachsen in uns.
Ja, bleibt ruhig noch da. Also, ich dachte, kann man ruhig nochmal nachfragen, ne? Das eine war ja, das war glaube ich in deinem Text, du siehst mit Jesus verbunden bleiben, ne? Er, Weinstock, wir die Reben, und da ging es immer um diese Verbindung, die man haben soll. Das ist ja ein Bild. So, jetzt kommen wir auf unser Leben. Wie bleibt man oder wie kann man denn so mit Jesus so innerlich verbunden bleiben? Hast du da eine Idee oder hast du selber eine Idee?
Innerlich verbunden bleiben?
Ja.
Zum Beispiel, wenn man sich halt komplett mit ihm befasst und halt durchs Gebet oder so oder durch Bibellesen.
Ja, ne, also wenn man betet, das ist so Reden mit Gott und so bleibt man in Beziehung. Ne? Solange man miteinander redet, bleibt man in Beziehung. Bricht das Kommunikation ab, dann hat man sich nichts mehr zu sagen, dann trennt man sich oder resigniert eben so. Ne? Aber so miteinander reden, du hast gesagt, sich intensiv mit ihm befassen oder sowas?
Ja.
Ja, ja. Intensiv befassen und drüber nachdenken. Lebendige Beziehung. Gut, prima. Manuel, du hast sowas wie mit den Früchten da. Dann entstehen so Früchte, Liebe, Geduld und sowas war das. Ne? Alles so wichtige Geschichten. Vielleicht mal auch an alle. Woran, das sind ja eher so Charaktereigenschaften, so grundsätzlich Verhaltensweisen. Könnt ihr so praktische Beispiele nennen, wo ihr sagt, irgendwie, wenn man Christ ist, dann könnte unter anderem vielleicht das und das passieren im Leben. Also nicht nur innerlich, sondern auch sich äußerlich ausdrücken. Hat irgendeiner eine Idee? Haben wir nicht geprobt. Überraschung. Wie so oft im biblischen Unterricht. Den proben wir auch nicht vorher, sondern ist immer live. Hat einer eine Idee? Immanuel.
Wenn es zum Beispiel einem schlecht geht und dann halt zu Jesus betet. Ja.
Und dann?
Ja, und dann halt mit ihm redet und halt zu ihm sagt, dass, also um Vergebung bittet und so weiter.
Und geht es einem danach schlechter?
Nein, besser.
Besser. Das heißt, so solche Früchte wie Freude können dann auf einmal wieder kommen. Oder Geduld. Ich sage, nein, ich werfe nicht alles hin, sondern ich mache weiter, ne? So, dass man Ausdauer kriegt und Kopf wieder hoch und weiterläuft. Hast du noch eine Idee, was das so sein könnte?
Hilfsbereit mit anderen Menschen umgehen.
Hilfsbereitschaft, ne? Also ich glaube auch, wenn Gott kommt und uns innerlich anrührt, er ist hilfsbereit. Wenn wir uns mit ihm befassen, dann gibt es vielleicht die Punkte, wo er jetzt sagt, auch, ne, hey, jetzt seid du hilfsbereit, ne? Hast du noch eine Idee, Julia?
Ja. Also zum Beispiel, dass man eher die Nerven behält.
Merkt ihr? Schon fast erwachsen. Ne? Also, das ist schon super. Nerven behalten, das ist eine große Nummer. Vielen Dank an euch, dass ihr uns ein bisschen mit reingenommen habt. Dürft euch gerne wieder setzen. Lasst das ruhig stehen, das ist noch irgendwie so schön. Hat von Ihnen einer einen Weinstock im Garten? So Weinstock, Weinrebe und so? Ihr habt einen, ja, das ist ein Ehepaar, deswegen zeigen die zweimal. Bastel hat auch einen Weinstock. Ist normalerweise nicht das typische ostwestfälische Gewächs, ne? Merken wir. Also, so zwei Parteien haben hier, hat von euch einer einen Apfelbaum im Garten? Ja, merkt man, wir sind aus Westfalen, da muss man Apfelbaum haben. Das ist, ohne dem geht's gar nicht. Ja, von daher ist einem dieses Bild mit Weinstock ein bisschen fremd. So, Apfelbaum ist uns ein bisschen näher, so ein Apfelbaum, ja, der hat ja auch einen Stamm, ne, wissen alle, hat Äste. Und das ist, glaube ich, bei so einem Typ, weil das ist ja kein typischer Weinstock hier, ne? Ein typischer Weinstock sieht wie aus, Peter? Ein typischer Weinstock hat nämlich ganz, ganz wenig Äste. Der hat, glaube ich, auch wie so ein Hauptstamm eben, ne? So ist der Weinstock eben. Und dann kommen die Reben da dran, das wären eher so die Äste, würden wir sagen, ne? Verglichen mit dem Apfelbaum. Ne? Und dann kommen so die Trauben dran. Und da heißt es eben, diese Reben, die am Weinstock dran sind, die sollen mit dem Stock verbunden bleiben, also mit Jesus. Und wir sind die Reben, wir sollen verbunden bleiben. Und da gibt es auch so Wildwuchs bei den Reben. Und das muss mal ab und zu abgeschnitten werden, damit richtig Frucht dran entsteht. Also der sieht anders aus als hier. Deswegen, so Apfelbaum ist uns näher. Wir haben Stamm, wir haben Äste, kennen wir. Und wenn wir die Äste nicht beschneiden würden, Bastel, was würde dann passieren mit dem Apfelbaum? Ja, also der ganze, ich sag das nochmal, wenn wir die nicht beschneiden würden, dann geht der ganze Saft daher ins Laub und in die kleinen Äste und die Äpfel werden immer kleiner. So, ne? Also um Frucht zu bringen, muss es mal ab und zu beschnitten werden und so. Also von daher nochmal vielleicht so ein Bild, was wir mehr vor Augen haben als dieses. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was ein Kennzeichen eines Christen, innere, haben wir gesagt, so Vertrauen, mit Jesus verbunden bleiben, an ihn denken, mit ihm reden, das waren so die inneren, dann die äußeren, Hilfsbereitschaft durchaus, also das Leben prägen lassen von ihm, dann stellen wir uns ja nicht die Frage, um zu beurteilen, na, sind meine Nachbarn denn gute Christen? Also das wäre ja ganz, ganz komisch, also was sind die Kennzeichen, damit wir jetzt sagen können, na, damit die anderen, ne, damit ich die beurteilen kann, sondern wenn ich mir die Frage stelle, wann ist ein Christ ein Christ, dann stelle ich ja die Frage, sag mal, wie sieht das dann mit mir aus? Und ich finde, dass ihr euch diese Frage rausgesucht habt, sehr passend auch für eure Lebenssituation. Wir hatten ja diesen Text, wann ist ein Christ ein Christ, schon als Kind auf Christ geeicht. Ne? Habt ihr das so ein bisschen im Ohr noch? Schon als Kind auf Christ geeicht? Und das ist ja sowas, was durch unsere Kultur man durchaus denken könnte. Ne? Wenn man sagt, aber wenn du ein guter Deutscher bist, dann, wenn du ein guter Deutscher bist, was passiert denn als Kind? Hallo? Ja, wirst du als Säugling getauft? So, ne? Und nachher hast du eine Konfirmation, das ist ja genau eure Situation. Das heißt, dann nimmt man da auch irgendwie dran teil und so. Das ist für uns eher fast eine kulturelle Frage als eine religiöse Frage. Ne? Dass man als Kultur in der Familie entscheidet, also wir wohnen seit 500 Jahren in alten Hüffen, das ist die alten Hüffen, und das war eigentlich schon immer so und das wird auch so gemacht und da ist überhaupt keine Frage und wenn es die Frage aufkommen würde, dann müssen wir uns mal mit der Erbschaft nochmal überlegen, weil willst du uns sagen, wir haben alles verkehrt gemacht oder will es kein Deutscher sein und nicht mehr zur Familie gehören? Oder so. Also für uns ist es eher eine kulturelle, gesellschaftliche Frage als eine inhaltlich religiöse Frage. Von daher ist das eine super Frage, wenn man sie sich selber stellt. Sag mal, bin ich einfach so als Kind schon auf Christ geeicht worden und dann gibt es eben Konfirmation oder biblischen Unterricht und dann damit wird man in der Kirche volles Mitglied der Kirche, automatisch. Dann so, ne? Also wenn ihr beim Konfirmandenunterricht mitgemacht hättet, dann werdet ihr ab heute Mitglied der Kirche. So, seid ihr bei uns nicht, ihr behaltet hier die Freiheit, weil uns ist Glaube und Freiheit und bewusste Entscheidung ein ganz hohes Gut. Warum? Weil es bei Gott ein ganz hohes Gut ist. Wir werden bei Gott nie als Kind schon auf Christ geeicht. Wir sind von Anfang an seine Geschöpfe. Er hat uns unendlich lieb. Er hat an uns gedacht, er hat sich uns erdacht und uns irgendwann ins Leben gerufen. Natürlich hat Mama und Papa dann auch mal eine nette Zeit im Bett gehabt und so oder wer weiß wo oder so. Ne? Aber dahinter steht der Gedanke Gottes, ohne ihn würde es kein Leben geben, würde es dich und mich und dich nicht geben. Also wir sind seine Geschöpfe und gehören zu ihm, aber irgendwann werden wir eben religionsmündig. Irgendwann müssen wir mal nachdenken, Entscheidungen treffen. So, ne, ihr kommt immer mehr in das Alter, wo ihr Entscheidungen trefft. Wie geht's denn weiter? Wie verbringe ich meine Zeit? Was mache ich mit meinem Taschengeld, was ja immer mehr wird? Ich hoffe. So, ne. Mit euren Möglichkeiten, mit euren Begabungen, wo wollt ihr euch investieren? Freundschaften, Beziehungen einzugehen, ne? So, also Berufswahl nachher. Also, wie entscheide ich jetzt? Mehr und mehr. Und ich glaube, das ist gerade die wichtige Phase, wo Gott nochmal sagt, hey, du bist vielleicht als in einem christlichen Umfeld groß geworden. Aber wir werden nicht als Kind schon auf Christ geeicht. Gott hat keine Enkelkinder, der hat nur Kinder, hat mal jemand gesagt. Also er ist immer unser Vater in einer direkten Beziehung. Da geht es um eine Entscheidung, um eine Mündigkeit, um Bewusstsein, um Freiwilligkeit. Vielleicht auch um Zweifel, aber ich trage für meinen Zweifel Verantwortung und sage, Herr, ich weiß es noch nicht. Da ist Gott hundertprozentig bei euch und bei uns. Ich glaube, Zweifel rührt sein Herz sehr an, weil Zweifel heißt, hier macht sich jemand Gedanken und er ringt und sucht die Wahrheit. Das liebt Gott, weil er möchte eben nicht eine Tradition nur oder so. Und er liebt auch sicherlich Jungscharlieder. Aber sie haben Stefan was bedeutet und bedeuten ihm immer noch was. Und darum geht es. Nicht als von Kind als Christ schon geeicht, sondern es ist euer Thema. Wenn wir uns die Fragen stellen, das ist nicht nur mit eurem Alter, ich kann auch 70 und 80 Jahre alt sein. Wann ist ein Christ ein Christ? Es gibt innere und äußere Kennzeichen. Es gibt Vertrauen, diese Beziehung zu Jesus, dieses Reden mit ihm, das Nachdenken und Entscheidungen fassen im Herzen. Und dann geht es aber auch um diese Früchte, die dann kommen, dass mein Leben verändert wird. Wir hatten schon mal über diese Frage gesprochen und das fand ich auch sehr gut. Da hat einer von euch gesagt, auf diese Frage, wie kann sich das äußern? Ich sage das mal mit meinen Worten, ihr habt das sicherlich viel besser gesagt. Aber wenn es um religiöse Streitfragen geht, dass man nicht immer recht haben muss, fand ich ein super Kennzeichen. Weil es deutlich macht, es geht sehr wohl ja auch um eine Wahrheitsfrage, auch beim Thema Religion, ist doch klar. Jesus ist aufgetreten und hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Also geht es sehr wohl auch um eine Wahrheitsfrage, aber ich glaube, wenn ich mit Jesus lebe, dann wird das nicht zum Streit darüber kommen. Dann kann ich das sagen und dann sind diese Kriege und Auseinandersetzungen, die wir im religiösen Bereich haben, was auch mit Macht zu tun haben, total fehl am Platz. Das ist kein Kennzeichen. Christen hat es nie gut getan, viel Macht zu haben, viel irdische Macht. Das hat sie immer verleitet. Bis heute. Viel Macht, viel Geld. Das ist eine riesengroße Versuchung. Eine riesengroße Versuchung. Und er hat immer gesagt, hey, darum geht es doch auch gar nicht. Jesus hat nie ein Konto eröffnet, nie eine Armee gegründet, noch nicht mal eine Uni gegründet, nichts. Keine Machtzeit, kein Haus gekauft, keine Kirche gebaut, nichts. Aber was er gebracht hat, ist, so könnt ihr in der Beziehung mit mir, mit Gott, dem Vater, verbunden sein. Und ihr könnt das göttliche Leben hier und heute schon spüren. Und ihr spürt es so stark, dass es wie durch euer Denken und Fühlen und Handeln durchfließt. Und das wird euch so prägen, dass irgendwann ihr werdet Veränderung erleben. Das wird kommen. Euer Denken wird verändert, euer Fühlen wird verändert, euer Entscheiden wird verändert. Ihr werdet mutige Entscheidungen gegen den Trend treffen. Und ihr werdet sagen, jawohl, in einer religiösen Streitigkeit zum Beispiel, jawohl, ich habe da eine andere Meinung. Aber ich muss nicht jetzt Gewalt anwenden und Recht behalten. Ich kann es sagen, du hast eine andere Meinung, dann ist okay. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr uns da so ein bisschen mit reingenommen habt.
Lieber Vater, ja, das wollen wir irgendwie mitnehmen. Das wollen wir irgendwie mitnehmen, das ist in die jungen Menschen im biblischen Unterricht hineingelegt worden, dass deine Herrlichkeit wahr ist und bleibt. Und dass das, was so in diesem Unterricht so im Herzen vielleicht angefangen hat zu schwingen, möchte ich dich bitten, dass das weiter schwingt. Danke, dass das möglich ist hier und dass wir sowas hier tun dürfen. Amen.